Herr, rede du und hilf uns hören. Amen. Es gibt da ein Volk, so ein bestimmtes, einmaliges Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von den anderen Völkern absondert. Seine Gesetze sind von denen aller anderen Völker verschieden. Auch die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Es ist dem König nicht angemessen, das durchgehen zu lassen. Wenn der König einverstanden ist, soll ein schriftlicher Erlass herausgegeben werden, sie auszurotten. Ihr Lieben, mit diesen Worten erreichte Haman ein königliches Dekret zur Ausrottung der Juden. Der Juden im gesamten persischen Weltreich von Indien bis Ägypten. Das heißt, aller Juden weltweit. Endlösung der Judenfrage. Und überall wurde bekannt gegeben, ich zitiere wieder, alle Juden vom Knaben bis zum Greis, auch Kinder und Frauen sollen ausgerottet, getötet und vernichtet werden. Ihr Besitz kann geplündert werden. Alles war bestens ausgeklügelt und eingefädelt, hat trotzdem nicht geklappt. Dank der lebensgefährlichen Intervention einer Frau. Das ist jetzt genau 2500 Jahre her. Buch Esther. Was geht uns das heute an? Nun, wäre der Plan gelungen, gäbe es schon lange keine Juden mehr. Jesus wäre nicht geboren worden. Christen gäbe es ebenfalls nicht. Keine Bibelwoche zum Buch Esther. Wir wären nicht hier. Und es war nicht der letzte Versuch, die Juden loszuwerden. Immer wieder stoßen sich Menschen und ganze Völker an ihnen. Auch ganze Religionen. Das, was sich Christenheit nennt, und der Islam. Und trotzdem gibt es sie noch, die Juden, Israeliten, Israelis, sogar einen Staat Israel. Ein Staat, der es tatsächlich wagt, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen. Ein Staat, der sich das Recht der Selbstverteidigung herausnimmt. Ein Staat, der seine Existenz um keinen Preis aufgibt und sich darin zu stark für seine Gegner erweist. Im Buch Esther haben ja die Juden auch schon gesiegt. Und heute, dieses Volk, dieses Land, dieser Staat nach wie vor Anstoß, Ärgernis, Sündenbock, an allem Schuld. Wie stehen wir dazu? Wie stehst du dazu, persönlich? So wie fast alle anderen? Geht uns Israel überhaupt etwas an? Ist das nicht eine rein politische Frage? Was hat der Staat Israel mit Gott zu tun? Vorsicht! Im Buch Esther kommt Gott scheinbar auch nicht vor. Und doch ist er mittendrin. Haben wir etwas damit zu tun? Was geht uns Israel an? Sollte das Thema, und zwar allgemein zum Konkreten, auch was jetzt gerade abgeht, am Dienstag mehr. Zunächst Was dieses Volk und diesen Staat einzigartig macht, sie haben Gott im Namen. Israel. El heißt Gott. Israel, Gottesstreiter. Oder Gott wird kämpfen, streiten. Oder Gott kämpft. Und das ist nicht nur ein Name, sondern ein Programm. Israel ist Gottes ersterwähltes und erstgeliebtes Volk. Seit 4000 Jahren kämpft es mit Gott. Und Gott kämpft mit ihm. Er kämpft um dieses Volk. Und Gott kämpft sogar durch dieses Volk, auch wenn uns das nicht gefällt. Gott hat sich diesem Volk gezeigt. Er hat es erwählt. Nicht, weil es besser wäre oder größer als andere Völker. Im Gegenteil. Es war die Wahl der Liebe. Und Liebe braucht keine Begründung. Und Gottes Liebe bleibt. Niemand kann sie herbeiführen und niemand kann sie beenden. Niemand kann sie steigern und niemand kann sie verringern. Das gilt für dich. Du kannst Gottes Liebe nicht herbeiführen, auch nicht steigern, auch nicht verändern, auch nicht vermindern. Die steht fest. Aber das gilt genauso für Israel. Die Erwählung des Volkes Israel und Gottes Liebe zu ihm hat nie aufgehört. Er hat das nie zurückgenommen und nimmt es nie zurück, sagt zumindest meine Bibel. Ich habe im Manuskript viele Fußstellen, das könnt ihr nachlesen auf meiner Seite, da stehen all die Bibelstellen, wer es so nicht glauben kann. Ich habe jetzt nicht 3 Stunden Zeit, aber es ist alles begründet, was ich sage, biblisch. Gott hat seine Erwählung, seine Verheißung nie zurückgenommen. Durch alle Gerichte hindurch blieb und bleibt es bei Gottes Erwählung. Kein Volk wurde so gesegnet wie Israel. Und keines so gerichtet wie Israel. Beides. Weil es diesem heiligen Gott gehört und doch nicht so heilig ist, wie es sein sollte. Wie wir übrigens auch. Gott hat sich diesem Volk gezeigt, die Bibel sagt, offenbart. Er hat uns durch dieses Volk die Bibel gegeben, alle ihre 66 Bücher sind von Juden geschrieben, sagt zumindest die neueste Forschung. Alle 66 Bücher sind von Juden geschrieben. Die Bibel ist ein durch und durch jüdisches, israelisches Buch. Durch dieses Volk hat uns Gott seinen Sohn gegeben, Jeschua, Jesus, den Messias, Christus Retter und damit unser Heil. Das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus selbst im Neuen Testament. Das heißt, das ist unsere Wurzel. Das ist unsere Wurzel. Und wenn wir tatsächlich durch Jesus Christus zum Glauben an den Gott der Bibel, den Gott Israels, gekommen sind, dann bedeutet das, wir können und dürfen nicht verwerfen, was Gott erwählt hat. Wir können nicht ignorieren, ablehnen oder gar hassen, was Gott liebt. Und wir können nicht zu dem Gott der Bibel gehören, wenn wir seinem ersten Volk die Zugehörigkeit zu eben diesem Gott absprechen. Wenn wir tatsächlich mit dem Gott Israels verbunden sind durch Jesus Christus, dann sind wir zwangsläufig auch mit seinem Volk Israel verbunden. Es sei denn, wir glauben an einen Gott, den wir uns mit Hilfe griechischer Philosophie und moderner Psychologie selbst zusammengebastelt haben. Gibt es vielleicht häufiger, als man denkt. Aber natürlich kommt die Frage, hat sich Gott nicht von Israel getrennt? Nein, hat er nicht. Israel ist so lange Gottes Volk, wie es Tag und Nacht gibt, sagt meine Bibel. Und darüber hinaus. Der Bund mit Tag und Nacht steht noch. Der mit Israel auch. Allerdings haben sich große Teile der Christenheit von ihren biblischen Wurzeln getrennt. Wir lieben ja Bäume ohne Wurzeln. Christbäume. Die sind eine wunderbare Dekoration. Und die sehen viel schöner aus als diese verkorksten Ölbäume mit ihren uralten Wurzeln. Aber ihr Lieben, die Ölbäume bringen Frucht. Im Unterschied zu den Weihnachtsbäumen, die wir nur mit künstlichen Früchten oder Glaskugeln behängen können. Wir können entscheiden. Wollen wir ein Weihnachtsbaum-Christentum zu Dekorationszwecken, das danach entsorgt wird? Oder ein Ölbaum-Christentum, das fest verwurzelt ist und für die Ewigkeit Frucht bringt? Aber Israel hat doch Jesus, hat doch seinen Messias verworfen. Ja, das haben sie mehrheitlich zunächst. Und sie haben doch Jesus gekreuzigt. Nein, haben sie nicht. Das waren Pilatus und seine Soldaten. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus heißt es immer noch in unserem Glaubensbekenntnis, wir haben es eben gesprochen, der war Römer. Eine jüdische Oberschicht hat das veranlasst, ja. Und Pilatus als echter Demokrat hat sich nach der fanatischen Mehrheit gerichtet, die gerade bei ihm war. Hätte er nicht tun müssen als echter Herrscher und Mann mit Arsch in der Hose. Juden und Heiden vereint haben Jesus ans Kreuz gebracht. Das war ihr gemeinsames Werk. Und so sind sie über Jesus und seine Kreuzigung miteinander verbunden, Leute. Und jeder von uns hat mit seiner Schuld und Sünde ebenfalls eine Aktie daran. Wohl dem, der das weiß. Und die Bibel kündigt im Alten wie im Neuen Testament an, und Jesus hat es selbst angekündigt, wir kommen später noch darauf, auch Israel, auch die Juden werden ihn als Messias noch erkennen und anerkennen. Weil sie Gottes Volk sind und bleiben. Und weil Gott mit ihnen durch seinen Sohn zum Ziel kommen wird. Dazu morgen mehr, wie und wann. Übrigens, Jesus als Messias und das Volk Israel sind einander in vielen Dingen viel näher, als es sowohl Juden als auch Christen sehen wollen. Viel näher, als es sowohl Juden als auch Christen sehen wollen. Da gibt es viel mehr Parallelen, als den Juden und Christen heute lieb ist. Ich nenne einige. Israel ist laut Bibel Gottes Sohn, mehrere Stellen. Jesus ist Gottes Sohn. Israel ist nach meiner Bibel Licht der Welt. Jesus ist Licht der Welt, die Christen auch. Die sogenannten Gottesknechtslieder bei Jesaja lassen sich sowohl auf Israel als auch auf Jesus hin auslegen und beide Auslegungen haben ihre Berechtigung. Vor 2000 Jahren wurde der Messias zum Ausgestoßenen, zum Mann der Schmerzen und Israel wurde zur ausgestoßenen Nation, zum Volk der Schmerzen. Der Messias wurde fälschlicherweise angeklagt, verspottet, geschmäht, misshandelt, seiner Menschlichkeit beraubt. Das jüdische Volk wurde 2000 Jahre lang falsch beschuldigt, verspottet, geschmäht, misshandelt und seiner Menschlichkeit beraubt. Der Messias wurde gefangen, geschlagen, zum Tode verurteilt. Die Juden wurden immer wieder gefangen, geschlagen, zum Tode verurteilt. Der Messias wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, nackt ausgezogen und hingerichtet. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt und hinwegträgt. Die Juden wurden immer wieder, zuletzt im Holocaust, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, nackt ausgezogen und hingerichtet. Israel, der Sündenbock, dem man an allem die Schuld gibt, damit man in den eigenen Augen und in den Augen anderer schuldlos dastehen kann. Jesus wurde gekreuzigt und nach 3 Tagen wieder auferweckt. Die Kinder Israels wurden im Holocaust sozusagen gekreuzigt und nach 3 Jahren standen sie als Nation Israel wieder auf und wurden zum Leben erweckt. Jesus wurde zu großen Teilen von Israel nicht erkannt und anerkannt als Gottes erwählter Messias. Und Israel wird zu großen Teilen von den Völkern einschließlich Christen nicht erkannt und anerkannt als Gottes erwähltes Volk. Und dazu kommt noch, es gibt viele Parallelen zwischen dem Weg Israels und dem Weg der christlichen Gemeinde. Und noch einmal, die Juden wollen das nicht sehen und die Christen wollen es auch nicht sehen. Wer sieht es? Kann ich euch sagen. Satan sieht es. Die Feinde des Gottes Israels sehen das. Was die Juden betrifft und trifft, wird am Ende und vielleicht schon bald auch uns treffen. Vielleicht ist es nicht bekannt, aber es ist amtlich, wenn Hitler vorher nicht gestoppt worden wäre, dann hätte er sich nach den Juden die Christen vorgenommen, und zwar genauso wie die Juden. Genauso. Und seit vielen Jahren liest man nun in Israel in arabischen Vierteln die Losung, am Sabbat töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Was radikale Moslems Juden angetan haben und antun, tun sie auch den Christen an und werden sie ihnen antun. Satan weiß, wer Israel und wer die Christen sind. Er weiß, dass sie vor Gott zusammengehören. Er weiß, was Gott mit ihnen vorhat. Aber er will nicht, dass Gott zum Ziel kommt. Deshalb greift er Juden wie Christen an. Aber Gott wird mit beiden zum Ziel kommen. Und das bedeutet jetzt, Gottes Heilsplan gleicht einer Ellipse mit 2 Brennpunkten. Also nicht ein Kreis und wir die Mitte. Eine Ellipse mit 2 Brennpunkten. Nämlich Israel und das jesusgläubige Volk aus allen Nationen. 2 Brennpunkte. Und deshalb geschieht immer wieder an beiden Völkern parallel Ähnliches. Beispiele. Als es bei uns die Neubelebung von Christen durch den Pietismus gab, fand eine Neubelebung des Judentums durch die Chassidim im Osten statt. Zeitlich parallel. 1870 erwachte im jüdischen Volk die lang formal gehegte Sehnsucht nach Jerusalem zu neuem Leben. Ein Ruf zur Rückkehr wurde damals schon laut, fing an laut zu werden. Es kam zu einer ersten Einwanderung, Aliyah. Parallel dazu erwachte in der westlichen Christenheit die Sehnsucht nach einem biblischen Lebensstil, die Heiligungsbewegung, wurde geboren, Erweckungen brachen auf. 1904 begann eine neue, noch größere Einwanderungswelle der Juden nach Israel. Parallel dazu kam es in Wales zu einer neuen, großen Erweckung, die weltweit viele Auswirkungen hatte. Davon ermutigt, beteten Menschen um ein neues Wirken des Heiligen Geistes. Der Durchbruch kam am 9. April 1906, das war der 14. Nisan, Beginn des Passafestes, was Israel feiert. Daraus wuchs eine Erneuerungsbewegung, die inzwischen hunderte Millionen Christen weltweit erfasst hat, durch die Konfessionen hindurch. 1948 versammelt sich in ihrem verheißenen Land erstmals seit Jahrhunderten viele Juden wieder in ihrem neu gegründeten Staat Israel. Parallel dazu kam es zu großen Evangelisationen und Massenversammlungen. Das war neu in der Christenheit mit Billy Graham und anderen. 1967 wurde Jerusalem befreit. Erstmals seit 1800 Jahren durften Juden wieder den Tempelberg betreten. Rund 200.000 von ihnen feierten dieses Ereignis in großer Euphorie. Und parallel startete in San Francisco eine Erweckung unter den Hippies. Die Bewegung der Jesus People wurde geboren mit weltweiten Auswirkungen bis in unsere sächsische kirchliche Jugendarbeit hinein. Und was schreibt jetzt Paulus über diesen beiden Brennpunkte der Heilsgeschichte, diese Verknüpfungen zwischen Juden und Christen? Ich zitiere ein bisschen aus Römer 11. Dass Israel Jesus zunächst größtenteils verpasste, eröffnete den nichtjüdischen Völkern den Zugang zum Heil. Israels geistlicher Verlust, das heißt diese geringe, armselige Zahl von Jesusgläubigen dort, brachte der nichtjüdischen Welt geistlichen Reichtum, das heißt zahlreiche Jesusgläubige. Nun schließt er daraus, was wird dann erstes für ein Gewinn sein, wenn Israel seine Vollzahl erreicht, wenn es zur Fülle des Heils kommt, wenn schon die zeitweilige Beiseitesetzung Israels die Versöhnung der Welt brachte, was wird dann ihre Wiederannahme bedeuten? Doch nicht weniger als Leben aus den Toten. Merkt ihr, wie das verknüpft ist? Römer 11. Ein von Gottes Wort und Gottes Geist erleuchteter Glaube sieht einen Zusammenhang, was Israel betrifft, betrifft auch die Christen positiv wie negativ. Und wer jetzt noch ein negatives Beispiel hören möchte, am 7. Oktober 2023 geriet Israel durch die Invasion der Hamas in seine größte Krise seit Staatsgründung, muss man so sagen. Beim übernächsten Thema mehr dazu. Die Gründe: falsche Selbstsicherheit, vernachlässigte Wachsamkeit und fehlende Wahrheitsliebe. Israel erfuhr und erfährt Gottes Gerichte. Nun schreibt der gute Petrus, das Gericht beginnt am Haus Gottes, und damit meint er die neutestamentliche internationale Gemeinde. Was haben wir in der internationalen Gemeinde zurzeit? Weiß nicht, wie weit ihr weltweit schaut und informiert seid, aber nicht nur unsere Landeskirche und die EKD sind in der größten Krise ihrer Geschichte, das ist so, eindeutig. Viele Gemeinden weltweit ebenso, von winzig und klein bis Megagemeinden, auch, und das ist das Erschütternde, auch und gerade bibeltreue und geistlich beeindruckende Gemeinden, die für viele Vorbild sind, wo alle hingeschaut haben. Wir sehen überall eine Invasion regelrecht von Missbrauch und Ähnlichem und Betrug und sonst was, was weltweit zur Erschütterung kommt in einem Maße, was wir bisher nicht hatten. Und ich sage Ihnen die Gründe: falsche fromme Selbstsicherheit, vernachlässigte Wachsamkeit, dass man genau geguckt hat, und fehlende Wahrheitsliebe. Wir schauen nur, ob wir uns wohlfühlen, ob es schön ist, ob es funktioniert, ob wir gesegnet werden und fragen nicht nach der Wahrheit, was wirklich abgeht. Offenbar reinigt Gott sein Volk. Sowohl Israel wie die Gemeinde. Möglicherweise wird vieles von Gott verworfen und beendet. Und er macht mit einem Überrest weiter, der ihm noch in Wahrheit folgt, wie in Israel bisher, vielleicht so auch mit der Gemeinde. Möglicherweise ist das ein Schlüssel, um einiges zu verstehen. Kommen zum Schluss, die Zeit ist begrenzt. An Israel sehen wir, wie Gott mit seinen geliebten Sündern umgeht. An Israel sehen wir, wie Gott mit seinen geliebten Sündern umgeht. Und das betrifft auch uns, wenn wir zu diesem Gott der Bibel gehören. Israel ist Gottes Demonstrationsvolk, sage ich gerne. Gottes Demonstrationsvolk, an ihm sehen wir, wer Gott ist und wozu er fähig ist. An ihm sehen wir auch, wer und wie der Mensch ist und wozu er fähig ist. Im Positivsten wie im Negativsten. Das ist alles wie in einem Brennglas in Israel zu sehen. Was Gott angeht, was den Menschen angeht. Gottes Demonstrationsvolk. An ihm sehen wir, wie ein Leben unter Gottes Segen aussieht und wie ein Leben unter Gottes Gericht aussieht. Und wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht, so geht er auch mit uns, mit seiner Gemeinde aus den Völkern um, sagt die Bibel. Und noch etwas sagt sie, wie wir oder andere mit den Juden und Israel umgehen, so gehen wir in Wahrheit mit dem Gott der Bibel um. Denn er identifiziert sich mit ihnen, so wie sich Jesus auch mit seinen Nachfolgern identifiziert. Und das hat Auswirkungen. Wie wir mit den Juden und Israel umgehen, das fällt auf uns zurück. Als Einzelpersonen, als Gemeinden, als Kirchen, als Volk, als Vereinte Nationen. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Wer Israel richtet, wird gerichtet. Wer Israel antastet, tastet seinen Augapfel an, das geht ins Auge, heißt es. Und schließlich, was die Zukunft betrifft, dort hat Israel eine enorme prophetische Bedeutung. Manche sagen, es ist Gottes Zeiger an Gottes Weltzeituhr. An Israel, da kannst du sehen, wo wir im Heilsplan Gottes stehen. Kommst du morgen wieder her, hörst du davon noch viel mehr. Heute war das Thema dran, was geht Israel uns an? Wer mit Gott durchs Leben geht, Israel zur Seite steht. So sei es. Amen.